Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, gebraucht ihr manchmal noch das Wort altbacken? Zumindest bei Brot oder Brötchen. Altbackenes Brot, Brot von gestern. Die meisten lieben wohl das frische Brot und die frischen Brötchen. Altbacken ist altmodisch, überholt und veraltet. Kürzlich rief unsere Tochter aus Kiel an und erklärte uns, sie habe ihre Wohnung umdekoriert. Sie fand das alles veraltet und überholt. Und dann fragt sie ihre fast 16-jährige Tochter, du sag mal, bin ich denn altbacken? Wer so eine Frage stellt, muss dann auch mit der Antwort klarkommen. Und die Antwort war sehr ernüchternd, Mama, du bist 50. Damit war alles gesagt auf die Frage, ob sie altbacken wäre. Also nicht nur von gestern, in den Augen einer 16-Jährigen ist wohl eine 50-Jährige schon von vorgestern. Also fragt lieber nicht. Und sagt mal, altbacken von gestern, altmodisch sein, das will doch keiner, oder? Wer will das schon? Wir geben uns doch die allergrößte Mühe, von heute zu sein, auf den heutigen Stand. Ob es die Technik anbelangt oder unser Aussehen. Wir leben nach vorn gerichtet, zukunftsorientiert und möchten zukunftsfähig auch sein. Und dennoch, ihr Lieben, wir sind mehr von gestern, als es uns manchmal bewusst ist. Es ist auffällig, dass unser Tun von dem geprägt ist, was vor uns liegt. Das planen wir. Aber zugleich sind wir auch abhängig von dem, was hinter uns liegt. Wir sind im Gestern verankert und verwurzelt. Woran man das zum Beispiel feststellen kann? Nun, wir haben Geburtstagslieder gesungen. Ihr feiert euren Geburtstag. Eine Verankerung im Gestern. Es werden Jubiläen gefeiert, Klassentreffen. Wir legen Fotoalben an, füllen externe Festplatten mit Bildern und konservieren unsere Erinnerungen. Alles von gestern. Und wie schön ist es, wenn man sich das wieder anschauen kann. Erinnern und Gedenken sind wesentliche Elemente unserer Existenz. Und ihr lieben Älteren unter uns, wie ist denn das, wenn man älter wird? Wo schwelgt man denn gern? Früher. Die Vergangenheit. Und ich glaube, Gott hat uns da etwas Wunderbares gegeben, mit der Möglichkeit, sich zu erinnern an viele gute Dinge. Und dennoch müssen wir nach vorn gehen. Es gibt kein Verweilen im Heute, auch nicht im Gestern. Wir gehen weiter nach vorn. Ich würde fast so sagen, dass das Gestern und das Morgen wie zwei Positionslichter an unserem Lebensboot sind. Gestern und morgen. Gestern, wir brauchen die Verankerung in der Zeit und in der Geschichte. Und wir brauchen zugleich das Morgen, den Horizont der Verheißung. Was ist eigentlich im Volk Gottes in Israel der Anker gewesen? Der Anker in den Stürmen ihrer Geschichte. Mir fällt da ein, die große Befreiungstat aus der Sklaverei in Ägypten. Was ist denn los heute? Gott befreit sein Volk. Das ist die Verankerung. Das hat Gott getan. Und was ist das Morgen für das Volk Gottes? Das verheißene Land. Da geht's hin. Und sag mal, was ist denn für uns als Gemeinde Jesu unsere Verankerung im Gestern? Mir würde einfallen, das Kreuz gerade jetzt nicht zu sehen, nicht? Das Kreuz, ja. Golgatha, Karfreitag. Das ist unser Anker, die Erlösung und Befreiung. Und was ist dann unser Morgen? Die Ewigkeit, auf die wir zugehen. Ich habe dazu einen Text mit, unter dem Thema Gott lässt dich nicht fallen, aus 2. Mose 19, die Verse 1 bis 6. 2. Mose 19, 1 bis 6. Ach, ihr habt Schlachter hier. Gut, ich habe hier die 84 Luther. Könnt ihr mal vergleichen. Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm zu vom Berge und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Vor 50 Tagen war das Volk Israel aufgebrochen aus der Sklaverei, aufgebrochen in die Freiheit. Und in 50 Tagen kann sich viel ereignen. Da kann manches geschehen. Und so war es auch bei dem Volk Gottes. Aber sie zogen unter dem großen und starken Gott ihrer Väter, dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Er hat sein Volk auf wunderbare Weise befreit, errettet und geführt. Dann kommen sie so zu einem ersten Tiefpunkt, das wird uns zuvor beschrieben in Rephidim. Sie waren völlig verzweifelt und erschöpft, am Ende ihrer Kräfte, auch verunsichert, ob das ganze Unternehmen je gut ausgehen wird. Das wusste keiner. Es fehlte an Wasser, sie haderten mit Mose und Gott. Wie das so ist, das kennen wir alle. Und dann kommt wunderbare Hilfe wieder von Gott. Die Reise kann fortgesetzt werden. Einen weiten Weg zurücklegen, durch schwere Lebenssituationen müssen. Das ist uns, denke ich, bekannt. Und dann erleben wir manchmal sehr unerwartet Gottes Schutz. Auf eine Art und Weise, die wir uns selber nicht hätten ausdenken können. Und so ist das Volk Israel unterwegs. Und dann setzt unser Bibeltext mit einer sehr konkreten Zeit- und Ortsangabe ein. Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Man findet diese Zeit- und Ortsangaben sehr häufig in der Bibel. Warum? Damit man genau weiß, zu dieser Zeit, an diesem Ort hat sich das ereignet. Und das prägt sich dann ins Gedächtnis der Menschen ein. So hat es stattgefunden und so hat es sich ereignet. Diese Einkerbungen von Zeit und Ort finden wir häufig in der Bibel. Zum Beispiel: Es geschah aber in jenen Tagen, als Augustus Kaiser war. Da ging ein Gebot von ihm aus. Zu seiner Zeit, konnte man nachprüfen. Oder um die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat sich eingeprägt in das Gedächtnis derer, die unter dem Kreuz standen und diesen Schrei Jesu gehört haben. Am ersten Tag der Woche kamen Frauen zum Grab und hörten die unglaubliche Botschaft: Er ist nicht hier, er ist auferstanden, er lebt. Am ersten Tag der Woche, unser Sonntag. Das hat sich eingeprägt. Merken wir, die ganz einschneidenden Heilsereignisse werden oft verknüpft mit solchen Zeit- und Ortsangaben, damit man wirklich sagen kann: Hier in der Geschichte hat Gott gehandelt. An diesem Tag, zu dieser Zeit. Manche wissen auch aus ihrer eigenen Biografie um solche markanten Punkte. Manch einer kann zum Beispiel den Tag seiner Bekehrung ganz genau sagen. Manche sogar auf die Stunde genau. Ich kann es nicht. Ich weiß nur, dass ich Gottes Kind bin. Aber ich habe eher so die Timotheus-Bekehrung erlebt. Weil du von Kindheit auf die Heilige Schrift kennst. Das ist meine Biografie. Deshalb kann ich keinen genauen Tag sagen. Aber ich weiß, dass ich zur Familie Gottes gehöre. Also diese Verankerung unseres Glaubens in der Geschichte, in der Zeit, unterlegt mit Fakten, das ist ganz wichtig. Und liebe Brüder und Schwestern, am Ende ist es wichtig, dass du wirklich weißt, dieses einschneidende Ereignis in deinem Leben geht bis zurück auf Karfreitag und Ostern. Unterm Kreuz beginnt im Grunde jeder seinen Glaubensweg. Wir werden Abendmahl miteinander feiern noch. Und jedes Abendmahl, das die Gemeinde Jesu feiert, führt sie unter das Kreuz. Für dich gegeben und für dich vergossen. Kreuzesgeschehen. Daran werden wir erinnert. Das ist dieser Anker unseres Glaubens in der Geschichte. Und dann gibt Gott seinem Volk einen Ruheplatz. Interessant ist, sie kommen aus der Wüste und sehen vor sich den Berg. Jetzt ergibt sich für sie eine neue Perspektive. Sind nicht manchmal unsere Lebenszeiten auch so Wüstenzeiten? Staubig, trocken, Sand, Dornen, Disteln, eben Wüste, öde, leer. Und dann hilft uns Gott durch sein Wort oft zu einer neuen Perspektive. Schau mal, da gibt es nicht nur die Wüste, da gibt es auch den Gottesberg, diese unübersehbare Erhebung. Der Gottesberg, der Dschebel Musa, der Moseberg mit 2285 Metern, der war nicht zu übersehen. Und so gibt uns Gott auch solche Zeiten, wo wir aufschauen können. Aufschauen zu unserem Herrn und Erlöser. Und damit merkt man, die Wüste mag Realität sein, aber nicht die einzige. Es gibt immer auch noch eine andere Sicht und einen anderen Blickwinkel. Und da zeigt Gott seinem Volk auch auf dieser längeren Wanderung dann immer wieder auch die Rast- und Ruheplätze. Gönnt ihnen immer wieder die Zeit der Ruhe und der Gottesbegegnung. Und dann muss sich ein 80-jähriger Mose auf den Weg machen zu Gott. So hat es ihm Gott gesagt, er soll hinaufsteigen zu ihm. Mit 80 Jahren, aber er war wahrscheinlich noch sehr fit. Mose ist ja auch nicht als Bergsteiger dort unterwegs, der sich nun unbedingt in das Gipfelbuch eintragen möchte. Nein, er bekommt dort von Gott ein anderes Buch, Steintafeln. Finde ich immer so nebenbei mal ganz interessant, wenn man das dann weiterliest, ne? Diese Steintafeln, Gottes Werk, Gottes Schrift, mit dem eigenen Finger eingraviert, unauslöschlich. Das ist sein Wort. Damals die 10 Gebote, aber ich würde es gern auf das gesamte Wort Gottes erweitern. Auch wenn es Menschen geschrieben haben. Am Ende ist Gottes Wort oder trägt Gottes Wort seine Handschrift. Unterzeichnet, unterschrieben, autorisiert von Gott selber. Und dann hört Mose Gottes Stimme in der Stille und Einsamkeit der Bergwelt. Während den Bergen unterwegs war schon, der staunt ich zumindest immer wieder über diese Ruhe und Stille. Da ist kaum etwas anderes zu hören. Man hört fast diese Stille. Und dann muss er gut zuhören, was Gott ihm zu sagen hat und sagen will. Die göttliche Mitteilung soll er dann mit dem Volk teilen, es ihnen mitteilen, sie teilhaben lassen. Und was sagt Gott? Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht habe. Ihr selber habt es gesehen mit eigenen Augen. Ihr wart ja dabei. Was in der Bibel steht und die Grundlage für unsere Beziehung zu Gott ist, ist nicht das Produkt unserer philosophischen Überlegungen oder religiöser Erscheinungen. Es ist nicht alleine Tradition und Überlieferung. Was wir in der Bibel vorfinden, ist immer bezeugt von Menschen, die es gesehen haben. Johannes, Petrus, was wir gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter. Wir haben uns das nicht irgendwo am Schreibtisch aus den Fingern gesaugt, sondern wir haben es selber gesehen, Augen und Ohrenzeugen. Auch das ist für unsere Glaubensgrundlage immer wieder wichtig, dass wir wissen, wo unser Glaube gründet. In den geschehenen und gesehenen Tatsachen. Die sind so geschehen und die sind so gesehen worden. Denkt mal an Korintherbrief, Kapitel 15, das große Auferstehungskapitel. Und Paulus weist darauf hin, geht um die Leugnung der Auferstehung bei den Korinthern. Braucht er nicht zu leugnen, das hat so stattgefunden. Es gibt 500 Brüder noch, die meisten leben noch. Geht hin und fragt sie. Sie werden es euch bezeugen, wir haben es selber gesehen, mit eigenen Augen. Wir können es euch bestätigen. Das sind diese Grundwahrheiten, auf denen unser Glaube ruht. Nicht auf Märchen und Fabeln, sondern auf den Tatsachen, die wirklich geschehen sind. Und ich glaube, einen höheren Grad an Gewissheit gibt es nicht, als diese glaubwürdige Bestätigung, ihr habt es gesehen, was ich getan habe. Gott hat wirklich alle Feinde dann unschädlich gemacht. Und wenn man von Ägypten hin zum Kreuz nach Golgatha geht, dann erlebt man Jesus als den, der wirklich den letzten Feind, Tod und Teufel, besiegt hat. Das sind die großen Tatsachen. die Vergangenheit, die, oder unser Leben, das darin gegründet ist, in dem, was geschehen ist. Und dann kommt dieses wunderschöne Bild mit dem Adler, wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln. Der König der Lüfte und ist doch immer bei seinen Jungen. Kein Adlervater oder Adlermutter wird sein Junges abstürzen lassen. Immer sind sie dabei, wenn die Jungen das Fliegen lernen. Sie fliegen unter ihnen und sobald so ein Adlerkind flügellahm wird, weiß es ganz genau, Vater oder Mutter sind da, ich kann mich auf ihren Flügeln ausruhen, sie tragen mich. Ein wunderbares Bild für Gott. Unter uns und über uns, wir sind umgeben von seinem Schutz. Liebevoll schützend bewahrt er die Seinen, geleitet sie und Gott lässt sie nicht fallen. Wenn es diesen Gott nicht gäbe, liebe Brüder und Schwestern, es gäbe auch kein Israel mehr, oder? Es gäbe kein Gottesvolk mehr. Wenn nicht dieser starke Adler da wäre, Gott selber, der sie getragen hat durch die vielen Wirrnisse ihrer Geschichte. Ja, und jeder kann es wohl so bestätigen. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir und unter dir seine Flügel gebreitet? Manchmal wissen wir es gar nicht, aber wir sind getragene Leute. Ihr habt gesehen, was ich getan habe. Hier kommt noch einmal eine Grundlehre unseres biblischen Glaubens zum Tragen. Alles, was wir im Grunde tun, auch als Christen, als Gemeinde, können wir nur tun, weil Gott etwas zuvor für uns getan hat. Das Eingangsbild vom Reinhard, das er uns gezeigt hat mit der Brücke, ne, das, was ich getan habe, ist sozusagen dieser Brückenbau, diese Brücke, die Gott in die Welt schiebt. Und nur weil es das gibt, weil er das getan hat, können wir darauf reagieren und etwas tun. Das ist immer Gottes Art. Es kommt seine Verheißung zuerst. Er gibt uns seine Geschenke. Und dann sagt er, und das habt ihr jetzt zu tun. Das erwarte ich jetzt von euch. Gott fordert nie etwas vom Menschen, bevor er nicht alles gegeben und getan hat. Und in Jesus wird das nochmal ganz deutlich. Er gibt sich in Jesus ganz uns Menschen. Das habe ich für euch getan. Und dann sind wir gefragt und gefordert, mit unserem Glauben, mit unserem Gehorsam, ihm nachzufolgen. Und euch zu mir gebracht habe, das ist das große Ziel. Gott will sein Volk zu sich bringen. Damals, der Sinai in besonderer Weise, Gott schließt seinen Bund. Und genauso will er die Gemeinde zu sich bringen. Das neutestamentliche Gottesvolk, das große Ziel, bei Gott zu sein. Und das hängt damit zusammen mit dem weiteren, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein. Unter allen Völkern, denn mir gehört die ganze Erde. Mal nebenbei dieser letzte Satz, ne? Denn mir gehört die ganze Erde. Keiner der Mächtigen hat je dieses Recht, seine Hand auf diese Erde, auf Länder zu legen, sagen, das ist mein. Es ist alles Gottes Eigentum. An vielen Stellen der Bibel wird das betont, die Erde gehört Gott. Und deshalb wird er immer auch das letzte Wort über diese Erde, über sein Eigentum sprechen. Aber interessant, das Volk Gottes wird als sein Eigentum bezeichnet. Und hier steht ein Wort für Eigentum, das meint etwas ganz Besonderes, das nur ein einziger hat, einen ganz kostbaren Privat- und ja, Privatbesitz des Eigentümers. Also, wenn ich sage, ich besitze ein paar Schuhe, naja, ist das ja schön, die sind meine, das ist mein Eigentum. Ich besitze noch ein Auto, auch mein Eigentum. Aber das ist noch nicht das ganz Besondere. Würde ich vielleicht sagen, ich besitze einen Diamant von, was ist denn ein Diamant wert? Millionen? Naja, stellt es euch einfach vor. Dann ist das was ganz Besonderes, mein Eigentum. Und in dieser Steigerung wird hier eigentlich das Wort Eigentum gebraucht. Es ist etwas Einzigartiges, etwas Einmaliges und Kostbares, Gottes Privatbesitz, so könnte man sagen. Und das ist das Volk Gottes. Überlegt mal, welch einen Wert dieses Volk bekommt. Und dann gehen wir ins Neue Testament und lesen, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche die königliche Priesterherrschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Hier haben wir es wieder. Wir sind als Christen, als Gemeinde Jesu, Wochenspruch, ne? Familie Gottes, wir sind kostbarer Privatbesitz vom Herrn aller Herren. Muss man sich mal überlegen. Und ich glaube, wenn das Menschen, wenn das Christen wissen, dann können sie unter diesen Vorzeichen auch Schweres tragen und erdulden. Nicht mit fliegenden Fahnen, nicht unbedingt mit Halleluja, aber immer mit diesem Wissen, ich bin Gottes Eigentum. Und liebe Brüder und Schwestern, wenn wir Gottes Eigentum sind, dann wird Gott auf sein Eigentum auch aufpassen. Was meine ist, lasse ich mir doch nicht einfach nehmen. Da passe ich schon auf. Und wenn du und ich, wenn wir Gottes Eigentum sind, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott auf uns aufpasst. Also Israel ist Gottes Demonstrationsvolk, an dem Gott seine Liebe und Treue für die anderen sichtbar macht. Sein Handeln in Heil und Gericht. Israel, Gottes Demonstrationsvolk. Und im Grunde sind wir es dann als Gemeinde des neuen Bundes. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Auch das trifft wieder die Gemeinde. Ich hatte an Petrus erinnert, eine königliche Priesterschaft. Priester sind Menschen, die Gott dienen und ihm ganz nahe stehen. Hier sind wir nach unserem Verhältnis zu Gott gefragt. Wie nahe sind wir denn bei ihm? Und kennt ihr das aus eurem eigenen Glaubensleben? Manchmal lässt man einfach ein Stück nach im Eifer für Gott. Man wird etwas träge im Bibellesen, im Gebet. Man denkt, man muss nicht immer unter Gottes Wort gehen. Heute lassen wir es mal ausfallen, so schönes Wetter. Und auf einmal, ich glaube auch ein Siebaldlied ist das, ging ich auch zuerst nur kleine Schritte fort von dir. Und diese kleinen Schritte werden dann zu einer großen Distanz, wo es uns manchmal schwerfällt, wieder zurückzukehren. Der Priester ist der, der immer wieder die Nähe Gottes sucht. Christen stehen also in priesterlicher Weise fürbittend vor Gott für andere Menschen. Sind Gebetsanliegen genannt worden am Anfang von Alexander. Das ist Fürbittdienst, in treuer Fürbitte. Und hier muss ich ehrlicherweise an meine eigene Brust schlagen, ganz so treu bin ich nicht. Wir haben einen Pflegesohn, Jens, schon lange ausgezogen bei uns, hat im Nachbarort gewohnt, gar nicht weit weg. Ja, ist ein bisschen ein labiler Kerl, sonst sehr gutmütig. Und wir hatten jetzt ein und ein Vierteljahr keinen Kontakt mehr. Sonst haben wir uns immer gemeldet, gefragt, wie es geht. Und dann haben wir mal gesagt, wir warten mal ab, ob er sich meldet, ob ihm noch was dran liegt. Und dann ist ein und ein Vierteljahr vergangen, keinen Laut von ihm gehört, nichts. Nichts gehört und nichts gesehen. Und vor 3 Wochen klingelt es, ich gehe raus, wir haben Glas an der Haustür, da steht so ein langer Kerl draußen, ich habe ihn da gar nicht gekannt, ich dachte, wer ist denn das? War es unser Jens? Kam er nach ein und ein Vierteljahr wieder, mal im Nachbar beim Arzt, dann hat er noch Zeit. Dann hat er rumgedruckst, ach, wenn man so will, ist sein ganzes Leben zurzeit ein einziges Minenfeld. Wo er hintritt, geht irgendwas hoch. Wirklich am Boden. Und da ist mir aber mir selber etwas in erschreckender Weise deutlich geworden. Ich kann es nur so ehrlich bezeugen und bekennen. Ich habe ihn dafür bitte nachgelassen. Ich habe gedacht, für den Kerl gibt es keine Hoffnung mehr. Versteht ihr? Und dann steht er vor mir, eigentlich als mahnender Hinweis, Klaus, hier möchtest du schon wieder mal anfangen, in aller Treue zu beten und für ihn einzustehen. Priesterlicher Dienst. Hier darf jeder auch sich von Gott zeigen lassen, wenn man ihn aufs Herz legt. Wir stehen nicht mehr als neutestamentliche Priester, als Gemeinde am Opferaltar. Das brauchen wir nicht. Wir schlachten keine Tiere mehr. Aber wir werden es der Welt bezeugen. Es gibt dieses einmalige Opfer, das Gott ausersehen und angenommen hat. Und wir werden es der Welt sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr braucht es. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Gottes heiliges Volk, in seiner Nähe sein. Immer wieder und immer wieder neu auch aus der Vergebung zu leben. Abgesondert für Gott, ihm zur Verfügung. Das, was er in Israel angelegt hat, hat sich dann weiter hineingetragen in die Gemeinde Jesu. Ich hatte euch am Anfang gefragt, ob ihr denn manchmal dieses Wort gebraucht, altbacken, diesen Ausdruck von gestern. Ich möchte am Schluss so sagen, ohne das Gestern der Heilstaten Gottes gibt es kein heilvolles Heute und kein hoffnungsvolles Morgen. Wer nicht nach hinten ins Gestern der Treue Gottes verankert und verwurzelt ist, wird schnell ankerlos im Heute umhertreiben. Und eines der größten Probleme des modernen Menschen ist im Grunde seine Orientierungslosigkeit. So nach dem Motto, können Sie mir sagen, wo ich hin will. Wir sind verankert in den Heilstaten Gottes. Und deshalb lasst uns Menschen sein, die dankbar auf Gottes Führung zurückblicken, aber auch dankbar damit rechnen, dass er uns jeden Tag neu seine Hand reicht und uns führt. Lasst uns Menschen sein, die heute verlässlich und verantwortlich das leben, was Gott aus uns gemacht hat. Königliche Priester. Und lasst uns an Gottes Hand in das ungewisse Morgen gehen. Und das in der Gewissheit, Gott lässt sich nicht fallen. Denkt einfach an den Adler, ihr seid getragene Leute, auch wenn ihr manchmal flügellahm seid. Ich möchte mit euch beten. Lieber Herr, es ist immer wieder einmal gut, auch in der Geschichte zurückzuschauen, gerade auch auf dein Volk Israel. Ja, an diesem Volk zeigst du es wirklich aller Welt, wie treu und verlässlich du bist. Denn wenn es das nicht wäre, deine Treue, deine Barmherzigkeit, deine Gnade, dann gäbe es dieses Volk schon lange nicht mehr. Und wo würden wir bleiben als Christen, wenn es nicht deine Treue und Liebe in unserem Leben geben würde? Und dafür danken wir dir. Herr, vergib, wo wir oft unseren priesterlichen Dienst nicht so wahrgenommen haben, wo wir auch schnell mit in der Welt aufgegangen sind, uns den Gepflogenheiten der Welt angepasst haben und auch vergessen haben, was unsere Aufgabe und Auftrag ist. Herr, danke, dass du uns immer wieder neu auch gebrauchen willst, dir zu dienen in dieser Zeit und Welt. Und danke, dass du bei uns bist, so wie ein Adler, uns trägst und hältst und dass du uns nicht fallen lässt. Amen.